Ich bitte euch mal mit mir aufzuschlagen im zweiten Buch Samuel, im Kapitel 12. 2. Samuel, Kapitel 12. Und wir werden heute Morgen uns ein wenig betrachten, welche Folge unbereinigte Schuld in unserem Leben haben kann und welche Folge bereinigte Schuld in unserem Leben hat. Das wird heute Morgen das Thema sein, also die Folgen unbereinigter Schuld und die Folgen bereinigter Schuld. Ich beginne mit dem letzten Satz aus dem 11. Kapitel. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Geschichte kennen von David mit dem Sündenfall mit Bathseba, den er dann vertuscht hat mit diesem heimtückischen Mord, muss man eigentlich sagen, an ihrem Ehemann. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 11, aber die Tat, die David getan hatte, missfiel dem Herrn. Und der Herr sandte Nathan zu David, als er zu ihm kam, sagte er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Er nährte es, dass es groß wurde bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, reute es ihn, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Gott, der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet und habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und ist das zu wenig? Will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du ein solches Übel vor seinen Augen tatest? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Kinder Ammon. Nun, so soll das Schwert nicht von deinem Haus weichen für immer, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht der Herr, sieh, ich will Unheil über dich erwecken aus deinem eigenen Haus und will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, sodass er bei deinen Frauen liegen soll an der lichten Sonne. Du hast es heimlich getan, aber ich will das vor ganz Israel und an der Sonne tun. Da sagt David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zum Lästern gegeben hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Nun ja, eine solche Geschichte erlebt man persönlich vielleicht oder hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass einer der Männer hier Ehebruch begeht und dass er dann seinen Ehebruch auch noch vertuscht mit einer ähnlich schlimmen Tat. Wenn man Davids Geschichte liest im Kapitel 11 und mit der kurzen Zeit danach, dann könnte man den Eindruck gewinnen, eigentlich kein großes Problem. Er hat gesündigt, ja, aber scheinbar vor den Menschen lebte er ganz normal weiter. Er hat diese Frau geheiratet und naja, gut, es lief ja alles weiter wie normal. Das kann bei uns vielleicht auch bei weniger gravierender Sünde, wenn ich das mal nach dem menschlichen Maßstab beurteile, vielleicht ähnlich sein. Das äußere Bild ist okay und trotzdem ist viel Theater und viel Not. Vielleicht nicht gleich Ehebruch, aber geistliche Oberflächlichkeit und Lauheit. Man gewöhnt sich an Sünde und verteidigt sie womöglich. So kann man doch nicht mehr leben heute. Man stellt sich Gottes Heiligkeit nicht mehr. Gott ist sehr einseitig, gnädig und barmherzig dargestellt, aber über Sünde spricht man gar nicht mehr. Manche Ehe ist ein elender Krampf oder ein ewiger Kampf. Aber nach außen hin wird das Bild aufrechterhalten. Mancher ist beherrscht von der Sünde. Sie geschieht ihm nicht nur, sondern er ist beherrscht von Sünde. Die Beziehung zu Jesus ist leidenschaftslos geworden. Und die erste Liebe zu unserem Herrn längst erloschen. Man lebt nicht mehr in der Wahrheit Gottes und verteidigt sich vielleicht vor dem eigenen Gewissen und redet sich heraus und bringt das eigene Gewissen vielleicht immer wieder zum Schweigen. Bei Gott gibt es, was Sünde angeht, keine so gravierenden Unterschiede, wie man das vielleicht in manchen Theologien hat, so Todsünden und lässliche Sünden und ähnliche Einkategorisierungen. Bei Gott gibt es nicht schlimm und weniger schlimm oder gar nicht schlimm. Sünde, die im Leben eines Menschen stehen bleibt, ist Sünde, Punkt. Und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir darüber nachdenken, gerade auch in einer Zeit, in der Gottes Worte immer mehr relativiert werden, auch Gottes Gebote immer mehr relativiert werden, auch nicht selten in der Gemeinde Jesu. Und wir wollen das anhand von David jetzt tun. Nicht bei jedem wird das genauso ablaufen wie bei David, natürlich nicht. Vielleicht manchmal noch schlimmer, noch gravierender. Wir beobachten einfach mal, wie ging es David mit seiner Sünde? Wie gesagt, nach außen hin schien das alles prima. Aber wir schauen mal in die Psalmen hinein, wo David selbst zu Wort kommt. Ich lese mal zunächst im Psalm 32. Das ist einer der ganz bekannten Bußpsalmen Davids, die einem sehr vertraut sind. Ich lese mal ein paar Sätze raus. Psalm 32, Vers 3 und Vers 4. Denn als ich es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, sodass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Vers 10, der Gottlose hat viel Plage. Tatsächlich beschreibt David hier körperliche Nöte, die die Folge seiner Sünde war, aber auch innere Nöte. Wenn er im Vers 3 sagt, meine Gebeine zerfielen, dann ist das nicht einfach ein Hinweis auf seine Knochen, sondern ein Begriff für sein ganzes Sein, für sein Selbst, sein Ich, seine ganze Person. Seine ganze Person war in Mitleidenschaft gezogen durch Schuld, die zwischen ihm und Gott und zwischen ihm und anderen Menschen stand. Im Vers 5b sagt er, Kapitel 51, Psalm 51, der nächste Bußpsalm, und da wollen wir Vers 5b lesen. Psalm 51, Vers 5b, meine Sünde ist mir immer bewusst. Das heißt, er lebte beständig im Bewusstsein seiner Schuld. Es drückte ihn jeden Tag. Das kann kein schönes Leben sein. Sein Gewissen war gequält von Selbstvorwürfen. Im Vers 10 sagt er, lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Das heißt, er hatte keine echte Freude mehr. Das Gefühl des Glücks war abhanden gekommen, trotz vieler guter äußerer Dinge. Im Vers 11 sagt er, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilg alle meine Schuld. Der sagte also mit anderen Worten, Herr, es wäre mir, ich habe Angst vor dir. Verbirg dein Angesicht vor mir, ich habe Angst vor dir. Im Vers 13 sagt er, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und Vers 14 bittet er um Tröstung mit der Hilfe Gottes und dass er wieder mit einem freudigen Geist ausgerüstet wird. Das heißt, die Freude war abhanden gekommen und vielleicht hat sich Depression seiner bemächtigt. Ein dritter Bußpsalm, der uns zeigt, wie es David ging, ist Psalm 38. Psalm 38. Und dort lese ich zunächst mal die Verse 2 bis 4. Psalm 38, Vers 2. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Körper wegen deines Drohens und ist nichts Heiles in meinen Gliedern wegen meiner Sünde. Vers 6, meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit. Vers 8, denn meine Lenden verdorren ganz und nichts Gesundes ist an meinem Körper. Das heißt, er war richtig schwer krank geworden, körperlich und natürlich auch seelisch, wie wir es im Vers 5 lesen, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Oder Vers 9, kraftlos bin ich und sehr zerschlagen, ich heule vor Unruhe meines Herzens. Vers 11, mein Herz bebt und meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist verschwunden. Und in Vers 12 redet er sogar von den sozialen Folgen seiner Sünde. Meine Lieben und meine Freunde ziehen sich zurück und scheuen meine Plage und meine Nächsten halten sich von mir fern. Wenn man das so liest, denkt man, das ist ja fürchterlich. Und das ist es natürlich. Und das soll es auch sein. Gott hat ihm diese Empfindungen ja gegeben, damit ihm die Sünde mit ihren Folgen bewusst wird. Und vielleicht schrieb er diese Psalmen noch in jener Zeit, als er noch nicht herausgekommen war mit seiner Schuld. Aber wisst ihr, solche Empfindungen sind auch ein Segen. Gottes Wort sagt uns im Neuen Testament einmal, dass wen der Herr lieb hat, den züchtigt er auch manchmal. Das heißt, er lässt ihn auch manchmal die Folgen seines Handelns spüren. Es kann manchmal viel besser sein, solche Folgen zu haben, als dass Gott uns in Ruhe lässt, wie es in Römer 1 mal heißt, dass er sie dahingegeben hat, dann gewissermaßen dann macht doch, was ihr wollt und dann lauft doch in euer Verderben. Ich glaube, das ist viel, viel schlimmer, als wenn Gott auch einmal so eingreift. Und vielleicht in einer Zeit, in der Gottesfurcht kein hohes Gut mehr ist, und in der man die Gnade Gottes sehr einseitig und damit falsch betont, ist uns das vielleicht auch fremd geworden, dass Gott so sein kann, dass Gott so handeln kann. Geschwister, ich wünsche euch allen und mir selbst immer nur das Beste und immer nur Erfahrungen der Liebe und der Treue und der Freude Gottes. Aber ich glaube, es ist manchmal auch ein Gutes, wenn Gott uns einen heiligen Schauer erleben lässt vor seiner Heiligkeit und vor seinem Zorn. Denn wir brauchen ein umfassendes Bild von unserem Gott und nicht nur ein Bild, wie wir uns das so malen. Ein lässiger Umgang mit der Sünde hat fatale Folgen. Und vielleicht wäre es für uns manchmal gut zu beten, Herr, gib mir wieder Scham, gib mir wieder Reue, gib mir neu das Empfinden, das du hast für Sünder. Ich bin manchmal verzweifelt gewesen über mich, dass mir Schuld in meinem Leben bewusst wurde mit meinem Kopf. Aber mein Herz hat gar nicht reagiert. Es empfand keine Scham und keine tiefe Reue, kein tiefes Erschrecken vor dem lebendigen Gott. Und vielleicht brauchen wir Erfahrungen der Buße und Erfahrungen der Reue und Erfahrungen der Gottesfurcht, um geistlich zu wachsen. David kannte das. Es war die erste Folge von Sünde in seinem Leben, von unbereinigter Sünde, die geistliche, psychische und die körperliche Not. Die zweite Folge seiner Sünde war, dass er Sünde vertuschen wollte. Wenn wir zurückgehen in den beschriebenen Text aus 2. Samuel 11, ich werde das jetzt nicht alles lesen, weil uns die Geschichte, so denke ich, ist bekannt. Er bekommt mit, diese Frau ist schwanger geworden und dann hat er diesen teuflischen Plan, Uriah in einen Krieg zu schicken und dass seine Umgebung sich von ihm zurückzieht, sodass er von den Ammonitern erschlagen wird. Nun, es ist oft so, dass Sünde Sünde gebiert. Man sagt auch, eine Lüge gebiert eine weitere Lüge, weil man natürlich vertuschen will, dass man sich falsch verhalten hat. Und so stolpert man von einer Schuld in die nächste. Es passiert nicht nur Kindern, es passiert auch Ehepartnern im Leben miteinander oder im Verhalten am Arbeitsplatz. Die Folge wird sein, dass man in seiner Sünde gefangen bleibt, im Tun der Sünde, in der Gewohnheit der Sünde, aber auch in der Belastung durch die Sünde. Man leugnet vielleicht aus falscher Scham und falschem Stolz und man will nicht ans Licht kommen, weil man sich schämt für das, was man getan hat. Aber wisst ihr, ich glaube, die Scham, die wir empfinden, weil wir Sünde bekennen, ist viel weniger schlimm, als die Scham unbekannter Sünde es sein sollte. Wir sollten uns viel mehr schämen wegen Sünde, die wir nicht ans Licht bringen, als dass wir uns schämen für Sünde, die wir ans Licht bringen. Natürlich tun wir das. Ich meine, wenn ich Sünde bekenne vor einem Bruder, dann habe ich das nie getan, lässig ich mit den Händen in der Hosentasche und als will ich vom Urlaub erzählen. Natürlich schäme ich mich dafür, wenn ich falsch gehandelt habe. Aber die Scham, verborgene Schuld, ist viel, viel schwerwiegender. Und wenn wir Sünde nicht ans Licht bringen, kann es natürlich auch sein, dass unser Gewissen abstumpft, dass wir uns daran gewöhnen, wie ich eben zitiert habe aus Römer Kapitel 1, dass Gott sie dahingegeben hat. Gott ließ sie laufen. Und da müsst ihr mal lesen, was da für Sünden aufgeschrieben sind. Die möchte man kaum aussprechen. Und die sind heute salonfähig geworden, bis hin in die Gemeinde Jesu hinein, dass man in Frage stellt, ob Homosexualität und Gender-Ideologie, ob denn das so schlimm sei oder nicht. Die Heuchelei ist eine üble Folge unbekannter Sünde. Man spielt sein Theater in seinem Umfeld bis in die Gemeinde hinein und gebiert eine Sünde wiederum die nächste. Die dritte Folge, die ich bei David sehe, von seiner unbereinigten Sünde, lese ich in Kapitel 12, 2. Samuel 12, Vers 5. Der Nathan hat ihm ja die Geschichte erzählt, eine erfundene Geschichte vermutlich, von dem Mann, der dem armen Mann sein einziges Schäfchen nahm. Und David braust auf, heißt es da, es entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und er sagte, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Nun, die Sünde Davids hätte den Tod verdient gehabt, den Ehebruch und den Mord. Aber die Sünde dieses Mannes in jener Geschichte hätte zur Folge gehabt nach dem Gesetz, dass er es vierfach erstatten muss, aber nicht, dass man ihn tötet deswegen. Und das hat mich sehr bewegt. Wenn wir unsere eigene Sünde nicht ins Licht bringen, dann werden wir oft hart gegenüber anderen. Im Urteil über die Schuld der anderen wird man sehr hart und unbarmherzig, weil man sich selbst auch ein Stück ablenkt von seiner eigenen Schuld. Wenn man dagegen die Gnade Gottes erfahren hat für sein Leben, wird man zwar nicht großzügig gegenüber der Schuld des anderen nach dem Motto, naja, ist ja nicht so schlimm, aber man wird barmherzig und gnädig. Man fördert die Gottesfurcht, man macht deutlich, du, was du getan hast, ist schlimm in den Augen Gottes, aber wer hart mit der Schuld anderer umgeht, der zeigt, wie wenig er selber die Heiligkeit und Gnade Gottes erlebt hat. Denn wer Gottes Heiligkeit erlebt hat, nur der wird Gottes Gnade recht erleben können. Und nur wer Gottes Gnade recht erlebt hat, wird auch in der Lage sein, mit anderen barmherzig umzugehen. Das geht bis hin zu dem für Älteste sehr ungeliebten Dienst des Gemeindeausschlusses oder der Gemeindezucht oder, wie man es ein bisschen sanfter formuliert, der korrigierenden Gemeindeseelsorge. Man muss das tun. Es gibt manchmal keinen Weg drumherum, aber man tut das mit weinendem Herzen. Die Hartherzigkeit war eine weitere Folge unbereinigter Sünde im Leben Davids. Und die vierte Folge, die ist sehr offensichtlich in Kapitel 12, das kündigt ihm der Nathan ab Vers 11, das Gericht, die Strafe, eine harte, schmerzhafte Züchtigung für seine Schuld. Nicht nur in dieser Szene, sondern das verfolgte David ja für den Rest seines Lebens, wenn wir an den Weg seiner Kinder bedenken. Ja, Gott ist manchmal zornig, auch über seine Kinder. Und Gott kann züchtigen, sehr schmerzhaft seine Kinder züchtigen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und mir hat es manchmal die Nackenhaare aufgestellt, wie man so sagt, wegen der Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Manche wollen gern Erweckung. Ja, wir wollen Erweckung, geistliche Erweckung. Aber wollen wir dann auch Kapitel 5 von Apostelgeschichte erleben, wo Ananias und Sapphira unter das Gericht Gottes fielen und unmittelbar getötet wurden? Ja, Gottes Gericht kann auch einmal sehr schmerzhaft sein. Die Folgen unserer Sünde lässt uns Gott manchmal spüren. Ich bin dankbar für jedes Mal, wo Gott gnädig und barmherzig ist und mich keine Folge eines Fehlers spüren lässt. Aber selbst wenn Gott dann vergibt, wie es bei David ja getan hat, da kommen wir gleich drauf, manchmal lässt er dennoch Folgen der Sünde im Leben stehen, damit wir demütig bleiben vor ihm und demütig bleiben vor anderen Menschen, ehe wir sie hart aburteilen. Dass wir nah beim Herrn bleiben. Und vielleicht sollten wir auch, ich weiß nicht, wie du das lebst, bevor wir das Abendmahl einnehmen, auch manchmal ernsthaft nachdenken über unsere Beziehung zu unserem Herrn. Denn wir feiern das Abendmahl im Gedenken an sein stellvertretendes Leiden und dann wollen wir ja nicht großzügig und oberflächlich vor unserem Gott erscheinen, sondern wir wollen dann auch das ins Licht bringen, was ins Licht zu bringen ist. Unbereinigte Sünde hat Folgen. Man könnte sicher noch mehr Folgen anführen, aber ich will es dabei mal genügen lassen, soweit wir das hier bei David beobachten können. Aber dort, wo Menschen Schuld bekennen, wo sie wahr werden vor Gott und Menschen, geschieht auch viel Segen. Das wollen wir auch anschauen. Ich schaue wieder in 2. Samuel 12 hinein, in den Vers 13, da sagt David: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. In der deutschen Übersetzung 6 Worte, ganz kurz. Er hat kein Riesending gemacht. Manche Leute, wenn sie Buße tun, dann machen sie einen riesen Zinnober drumherum, als würden sie Gott sehr beeindrucken können durch schwulstige Reden und viele Worte. Aber es gab schon mal einen, der vor Gott erschien im Tempel in Jerusalem und der hat nur gesagt, es war noch ein bisschen kürzer, Gott sei mir Sünder gnädig. Es ist ein großer Segen, wenn wir uns demütigen können vor Gott und vor Menschen, wie es David hier tat. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Es ist eine große Gnade, wenn wir uns demütigen können für unsere Schuld, und zwar vorbehaltlos, ohne uns rauszureden, zu erklären, wie es einmal im 1. Petrusbrief heißt, dass wo ein Mensch sich demütigt vor Gott, da wird Gott ihn auch erhöhen. Ich dachte an meine eigene Mutter. Sie war 40 Jahre auf der Flucht vor Gott. Sie ist geflohen bis an die Westküste Amerikas. Dort hat sie ihr Leben zugebracht und verfiel in Drogen und Alkohol und viele, viele andere Nöte. Aber es kam der Tag, an dem hat sie sich gedemütigt vor ihrem Gott, von dem sie schon lange wusste, ihre Großmutter hatte ihr schon von Jesus gesagt und andere Verwandte, aber sie ist davongelaufen vor ihm, ähnlich wie Jona. Und dann begegnete sie Jesus und hat ihre Schuld bekannt vor Gott. Und sie hat sie dann auch schlussendlich bekannt vor mir, der ich die Folgen zu tragen hatte ihrer Sünde durch meine Kindheit und Jugend. Und Gott hat vergeben. Und als ich sie begleiten durfte im Sterben, dann war das natürlich einerseits traurig und andererseits ein Jubel in meinem Herzen, sie so sterben zu sehen. Und ihr Ehemann, der genauso von Gott aus Drogen und Alkohol herausgezogen wurde, war nie wiedergeboren. Und so starb er auch, unversöhnt mit Gott und Menschen. Seine Gnade, wenn wir sagen können, Herr, ich habe gesündigt. Es muss ein Bekenntnis allerdings sein ohne Wenn und Aber. Schauen wir nochmal in den Psalm 51 hinein, den einen Bußpsalm, wo David folgende sagt, Psalm 51, Vers 6. Psalm 51, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, denn du richtest, Herr. Du musst Recht behalten. Dein Urteil ist Recht. Deine Beurteilung über meine Schuld ist richtig und dein Urteil über meine Sünde, also auch die Konsequenzen, sind gerechtfertigt. Wir kennen wahrscheinlich alle den Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Wort bekennen im griechischen Homologeo ist ein sehr interessantes Wort. Es heißt nämlich das Gleiche sagen. Das Gleiche sagen. Homo, das Gleiche, Logeo von Logos, das Reden. Das Gleiche sagen. Das heißt, wer sich wirklich vor Gott beugt, wird das Gleiche über seine Schuld sagen, wie Gott über die Schuld sagt. Ich meine, ich mache das selten, aber ich habe das schon getan in der Seelsorge, dass ich Leute im Gebet unterbrochen habe, weil sie um ihre Sünde so rumgeeiert sind und es so bemäntelt haben und so nette Worte für diese Sünde gebraucht haben, dass man es nicht so aussprechen muss. Und ich musste manchmal Leute unterbrechen und sagen, jetzt sag doch mal, was geschehen ist und sag dem Herrn, wie es war. Nenne es so, wie der Herr es nennt. Denn wir müssen uns auch zu unserer Schuld stellen. Und wenn wir da so rumeiern und das so, naja, es war so suboptimal, ja. Was ist das für ein Bekenntnis? Wir wollen und brauchen und können vor Gott Schuld nicht kleinreden und schönreden und uns rausreden. Das nützt nicht nur nichts, es ist eher schädlich. Ganz wie es der Saul gemacht hat, Davids Vorgänger. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte. Er wurde ja auch von Gott hart getroffen. Der Herr sagte ihm, ich nehme das Königreich von dir. Und dann sagt er vor Samuel, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch noch vor den Ältesten meines Volks. Ist das vielleicht auch unser Herz? Ja, ich habe schon gesündigt, aber du hast ja angefangen. Aber, was du gemacht hast, war ja viel schlimmer. Aber, ich nur einmal, du dreimal. Und so handeln wir. Und so kommen wir bei Gott nicht durch. Es ist ein Segen, wenn wir vor Gott sagen können, Herr, sowas. Ich meine, er hat es ja sowieso gesehen. Er weiß ja eh, wie es war. Er war ja dabei und er hat ja uns selbst das Empfinden gegeben und den Ruf, komm, bekenn deine Schuld. Wenn wir Gott vor Gott nicht wahr werden, dann bleibt Gottes Geist betrübt. Wir sehen das Ende Sauls und wir sehen das Ende der Lehrer im Hebräer 13, auf deren Ende wir sehen sollen und ihrem Glauben nachfolgen. Manchmal ist es auch wichtig, vor Menschen zu bekennen. Manchmal ist es wichtig, auch zum Bruder oder zur Schwester zu gehen und sagen, du, ich muss mal was mir von der Seele reden. Ich muss mal wahr werden. Ich muss mal ins Licht kommen. Ich muss mich mal, neudeutsch würde man sagen, outen und mal sagen, was wirklich drin ist bei mir. Das ist ein großer Segen, wenn wir uns auch vor Menschen demütigen können. Es ist erniedrigend, aber nicht lange. Weil Gott gesagt hat, wenn wir uns demütigen, wird er uns erhöhen. Das ist was Großartiges, wenn Gott uns erhöht, wenn Gott uns hochholt, wenn Gott uns ins Licht stellt. Das ist wunderbar. Ich gehe wieder zurück in unseren Text, in 2. Samuel 12. Nachdem er gesagt hatte, ich habe gegen den Herrn gesündigt, Vers 13, antwortet Nathan, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Das ist ein großes Wort. David hätte eigentlich sterben müssen nach dem Gesetz. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ehebruch und Mord, darauf steht Gottes Todesstrafe. Das ist eines der großen Rätsel Gottes, warum er das bei David gewissermaßen aussetzt, ihn begnadigt. Das ist ein Thema für sich, das kann ich heute Morgen nicht entfalten. Gott nimmt ihm aber die ewige Folge seiner Sünde. Er nimmt ihm auch ein Stück weit die zeitlichen Folgen der Sünde, aber nicht ganz. Einerseits sagt uns Jesaja 43, Vers 25, dass der Herr unsere Sünde hinter sich wirft und nicht mehr daran denkt. Und trotzdem muss Gott manchmal auch uns die Folgen von Sünde spüren lassen. Das ist nicht, weil Gott uns verworfen hat, sondern weil Gott uns erzieht. Ich lese mal aus Psalm 30, den Vers 6, als ein Beispiel von vielen. Psalm 30, Vers 6, dort dichtet eben auch David, und er wusste ja, wovon er sprach, Psalm 30, Vers 6, denn sein Zorn dauert einen Augenblick, seine Gnade das ganze Leben lang. Denn abendlang dauert das Weinen, aber am Morgen ist Freude. Es ist wunderbar, wenn wir entlastet werden, wenn wir die Wand der Scham durchbrechen und rauskommen vor Gott und vielleicht vor Menschen. Das ist, wie gesagt, nicht angenehm, aber es ist der Weg in die Freiheit. David hat ja viele Nöte erlebt. Ich habe das nachgelesen, Psalm 3, den hat er gedichtet, als er auf der Flucht war vor Absalom. Und ich meine, das ist schrecklich, vor seinem eigenen Sohn auf der Flucht zu sein, damit zu rechnen, man wird umgebracht. Und wenn du diesen Psalm liest, dann liest du, dass er voller Zuversicht und Freude singt, obwohl er in großer Gefahr war. Aber als er sich Gott gegenüber sah und wusste, Gott ist hinter mir her und Gott züchtigt mich, da war alle Hoffnung vergangen. Und deswegen, wenn wir ans Licht kommen mit unserer Schuld, dürfen wir wissen, dass der Herr mit uns und für uns ist. Auch wenn Menschen uns vielleicht nicht vergeben sollten, denn das kann auch geschehen. Dass wir Menschen unsere Schuld bekennen, sie um Vergebung bitten und sie uns die Vergebung verweigern. Und der Herr sagt ihm dann im Vers 13, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du hast dem Herrn Schuld bekannt, so wie es die Schrift sagt. Du hast es getan im Glauben an das Erlösungswerk Jesu und du weißt dann, dass er dir vergeben hat, aber dein Gewissen, das ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Man sagt fälschlicherweise, ich kann mir selber nicht vergeben. Das ist nicht ganz korrekter Ausdruck, aber lassen wir es mal so stehen, weil wir es so empfinden. Und da sagt der Nathan zu David, der Herr hat dir vergeben. Mag sein, du kannst dir nicht vergeben, aber viel wichtiger ist doch, er hat dir vergeben. So wie Jesus der Ehebrecherin später begegnen würde und sie rausreißt ja aus diesem Gericht durch diese frommen Leute und er dann sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und sündige fort, hinfort nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Der Herr hat sie weggenommen und der Herr hat sie weggenommen. Das heißt, sie steht nicht mehr zwischen ihm und dir. Zu wissen, die Schuld, die ich dem Herrn bekannt habe, steht nicht mehr zwischen ihm und mir. Wie es Micha sagt, dass er unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft und nicht mehr daran denkt. Wir denken manchmal dran. Uns kommt unsere Schuld manchmal noch in Erinnerung. Aber der Herr sagt, ich denke nicht mehr daran. Das ist ganz wichtig. Wenn das Gewissen uns wieder anklagt, dass wir dann nicht unseren Gefühlen Raum geben, sondern auf dem Wort Gottes stehen und sagen, oh, wenn mein Gefühl auch noch so sehr mich anklagt, ich weiß, ich habe im Glauben an das Erlösungswerk Jesu meine Schuld vor ihn gebracht und ich weiß, mir ist vergeben. Und man könnte diesen Satz auch noch anders betonen, der Herr hat deine Schuld weggenommen. Wir glauben aber den Tatsachen Gottes. Das ist die zweite Folge bereinigter Schuld. Das erste war, wir können uns demütigen vor Gott und vor Menschen und wir dürfen erfahren, Gottes Gnade triumphiert über dem Gericht. Aber Gott lässt manchmal auch manches stehen, was die Folge unserer Schuld gewesen war. Wir wissen, der Herr ist nicht mehr zornig, aber manchmal lässt Gott wegen seiner Heiligkeit und wegen unserer Anfälligkeit für Hochmut oder für Vergesslichkeit oder für Hartherzigkeit im Umgang mit anderen manches an Folge in unserem Leben stehen. So ging es auch bei meiner Mutter. Sie hatte sich in ihrer Drogenkarriere eine Hepatitis C eingefangen. Und mit allen Folgen, an denen sie schlussendlich auch starb. Wir sprachen mal miteinander und ich sagte zu ihr, weißt du Mutti, deine Schuld ist dir vergeben, aber manche Folge lässt Gott stehen, damit du nie vergisst, woher du kommst. Das war wichtig für sie, dass sie das so sah. Meine Schuld ist vergeben, aber Gott erinnert mich immer wieder daran, dass es nur seine Gnade war, dass ich heute bin, wo ich bin. Gott tut das, um uns auch ein Bewusstsein seiner Heiligkeit zu schaffen. Ich meine, es war ein besonderer Fall bei Paulus im Neuen Testament, der ein großes Geheimnis vom Engel Satans geschlagen wurde mit Fäusten und er betet, Gott, nimm mir das weg und Gott sagt, nein. Du hast das, damit du dich der hohen Offenbarungen nicht überhebst. Und auch David anerkennt das berechtigte Handeln Gottes, als dieses Kind stirbt. Ist ja eine sonderbare Geschichte, seine Diener wundern sich ja auch. 7 Tage lang war dieses Kind schwer krank und er sucht den Herrn und fastet und betet. Und dann haben sich seine Diener kaum getraut, es ihm zu sagen, dachten, wenn der schon so drauf ist, wenn das Kind krank ist, was passiert erst, wenn wir ihm sagen, das Kind ist tot? Aber als sie es ihm dann sagten, das Kind ist tot, da heißt es in 2. Samuel 12, Vers 20, da stand David von der Erde auf, wusch und salbte sich, zog andere Kleider an, ging in das Haus des Herrn und betete an. Dieses Wort ist das gleiche Wort für sich niederwerfen, sich demütigen, sich unterstellen diesem lebendigen Gott gegenüber. Wer sich wirklich vor Gott demütigt, der kann auch die Folgen annehmen, die die Schuld mit sich bringt, selbst wenn diese Folgen noch lebenslang zu spüren sind. David konnte sich unter die Hand Gottes beugen und völlig im Frieden sein und wusste, nichts trennt mich von ihm, denn er ging unmittelbar in den Tempel, um dort anzubeten. Also wenn Gott in unserem Leben auch Folgen unserer Sünde stehen lässt, hat das nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht vergeben hätte und dass er sich von uns entfernt hätte und dass er es nicht mehr so gut meint und dass er uns nicht mehr so lieb hat wie früher. Er tut das in seiner Liebe, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er auch. Und das Letzte, was mir auffiel, das finden wir in 2. Samuel 16. Da ist dann David schon auf der Flucht vor Absalom. Und er kommt nach Bahurim, so heißt es im Vers 5. Und da kam ein Mann von dort heraus, von der Sippe des Hauses Sauls, also seines Schwiegervaters und Vorgängers als König. Der hieß Shimi, der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs Davids. Vers 7, so aber sagte Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Blutmensch, du heilloser Mann, der Herr hat dir alles Blut des Hauses Sauls vergolten, an dessen Statt du König geworden bist. Nun hat der Herr das Reich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Blutmensch. Wow. Wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, dass David alles getan hat, um das Haus Sauls zu schonen. bis hin, dass er seinen Sohn, also Sauls, Jonathans Sohn Mephibosheth, ins Haus nahm und ihn mit Segen überschüttet hat. Wir wissen, wie er geweint hat, als Saul gefallen war im Krieg. Und jetzt kommt dieser Shimi daher und sagt, was du jetzt erlebst, ist nur die Folge deiner Schuld. Gott lässt dich deine Schuld spüren. Das war also völlig unangemessen. Und folglich sagen seine Gefährten, warum, Vers 9, warum sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Und das hätte Shimi auch verdient. Es ging auch nicht gut aus am Ende für Shimi. Und David sagt, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lass ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geheißen, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Der Herr hat es ihm geheißen. Ob das tatsächlich so gewesen ist, ich weiß es nicht. Ob tatsächlich Gott den Shimi geheißen hat, sprich den David so an, so weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall lässt es Gott zu. Und David nimmt das an. Und wer darf letztlich sagen zu Shimi und damit auch zu Gott, warum tust du das? David sah darin ein Handeln Gottes, eine Seelsorge Gottes, weil er wusste, meine Schuld ist vergeben. Weil er aber auch wusste, wie sehr er gesündigt hatte, in der Sache mit Bathseba. Nicht in der Sache mit Saul, das stimmte ja nicht. Aber in der Sache mit Bathseba und dem Tod von Uriah und dem Tod von dem Kind, darin war er direkt selber schuld. Kann er sich demütigen und sich das sagen lassen, weil er wusste, auch wenn der Vorwurf als solcher nicht stimmt, ist doch ein Kern Wahrheit in diesem Vorwurf, denn ein Blutmensch war er. Nicht auf dieser Weise, wie es Shimi ihm vorwirft, aber er war es doch. Und daran sehen wir ein von Gott gedemütigtes und von Gott mit Gnade beschenktes Herz, dass es dann, wenn es einmal unberechtigt beschuldigt wird, nicht einen Riesenaufstand macht und dem anderen den Kopf abreißt, sondern sich vor Gott demütigt und sagt, Herr, auch wenn der Vorwurf als solcher nicht stimmt, aber im Kern ist eine Wahrheit darin und unter die will ich mich demütigen. Ich habe das schon öfter tun. Ich hätte beinahe gesagt müssen. Ich soll vielleicht eher sagen dürfen. Und da kommt ein wunderbarer Friede ins Herz, weil du weißt, wer du bist vor Gott und dass du nur durch seine Gnade stehst, wo du stehst. Ein demütiges Herz, das von Gottes Gnade lebt, kann auch Gehässigkeiten von anderen Menschen, falsche Anschuldigungen überwinden, weil wir nicht mehr für uns kämpfen. Denn wir haben, wenn wir es neutestamentlich sagen, unser altes Wesen ja gekreuzigt. Und was wurde da gekreuzigt? Ein sündiger Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Warum soll ich den verteidigen? Ihr kennt ja die Aussage von Luther mit dem alten Madensack. So, das war er. Alfred Christlieb hat dazu gesagt, wollen wir bei schlimmen Fehlern anderer Menschen sanftmütig und geduldig bleiben, so bedürfen wir zunächst eines tiefen Einblicks in unsere eigene Verdorbenheit. Wo dieser fehlt, also dieser Blick in die eigene Verdorbenheit, werden wir scharf und ungeduldig. Wie David gegenüber diesem Mann in der erfundenen Geschichte. Und als David hier so reagieren kann, sagt Alfred Christlieb dazu, David sah, für mich ist diese Kur von Gott verordnet. Er braucht den Simei zu meiner Demütigung. Also Gott braucht den Simei, gebraucht Simei zu meiner Demütigung. Und wer einen Blick in die eigene Sünde getan hat, der kann auch Einblick in Gottes Wege und Erziehungsweisheit zu bekommen. Und solcher Einblick lässt dann viele Klagen verstummen und uns Dankespsalmen anstimmen. Geschwister, wenn wir immer wieder mal denken würden daran, was uns vergeben ist und wer wir durch Gottes Gnade alleine sind, allein durch Gottes Gnade, würden wir aufhören, uns über viele andere Dinge zu beschweren. Wir würden uns nicht mehr beschweren über Dinge, die so zweitrangig sind, wenn uns das Leben geschenkt ist. Sünde ist etwas Fürchterliches, es hat unseren Herrn das Leben gekostet. Sünde ist etwas, das Folgen hat, ewige Folgen, die der Herr getragen hat am Kreuz, und das dürfen wir im Glauben für uns in Anspruch nehmen, dass wir nicht verloren gehen, aber Folgen auch, die für die Zeit spürbar sind, die Gott auch manchmal stehen lässt, obwohl er vergibt. Und vergebene Schuld prägt unseren Umgang mit anderen Menschen. Wer zutiefst zerbrochen ist vor Gott, wird anders mit anderen Sündern umgehen, als wenn er Gottes Heiligkeit und Gottes Gnade gering achtet. Manfred Siebald hat in einem sehr schönen Lied das einmal so gedichtet: Wer je mit seiner Schuld vor Gottes Augen trat, der fand ein weites Herz und offene Türen. Der fand, dass ihn ein Vater in die Arme nahm, und der dank Gott. Und das kann jeder spüren. Ich glaube, man wird es uns abspüren, ob wir von Gottes Gnade leben oder von unserer eigenen eingebildeten Gerechtigkeit, ob wir Gottes Heiligkeit und Gnade zutiefst erfahren haben und davon geprägt sind, oder ob wir oberflächlich mit Gottes Heiligkeit und deswegen auch oberflächlich mit Gottes Gnade umgehen. Lasst uns für einen Moment still werden vor Gott, jeder für sich persönlich. Es möge niemand laut beten, dass wir einfach einen kleinen Moment der Stille haben vor Gott. Und wenn du ihm was zu sagen hast, dann kannst du es ihm jetzt sagen, und ich schließe dann ab mit Gebet. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du ein Gott bist, vor dem wir wahr werden können, auch mit der schlimmsten Schuld. Zum einen kennst du sie sowieso, und zum anderen bist du für jede Schuld ans Kreuz. Es gibt keine Sünde, die du nicht getragen hättest. Wir danken dir dafür, dass wir bei dir neu werden dürfen, dass wir Vergebung finden und Gnade und Erneuerung unseres Lebens. Wir danken dir für jede Konsequenz der Schuld, die wir nicht spüren mussten, aber wir danken dir auch für jede Konsequenz der Schuld, die wir gespürt haben, weil du uns dadurch erzogen hast und uns einen tieferen Blick gegeben hast für die Tiefe unserer Schuld und die Erhabenheit deiner Heiligkeit, aber auch die ungeheure Kraft deiner Gnade. Wir danken dir, Vater, für deine Güte. Wir bitten dich, hilf uns, in rechter Gottesfurcht zu leben, und hilf uns auch, im rechten Bewusstsein deiner Gnade zu leben. Herr, du weißt, was du jedem vielleicht zu sagen hattest heute Morgen, und jetzt hilf ihm damit, vor dir und vor anderen Menschen recht umzugehen. Dank sei dir dafür, Herr. Amen. Ich möchte noch hinzufügen, dass keine Missverständnisse auftauchen. Nicht jedes Mal, wenn ein Mensch krank wird, ist das Folge von Sünde. Dass wir denken, oh, der muss gesündigt haben, wie der darf, sonst wäre das ja nicht passiert. Und es ist umgekehrt nicht immer so, wenn wir gesündigt haben, dass wir solche Folgen haben. Aber beides kann sein. Und dann wird uns der Herr jeweils helfen, die rechte Antwort zu finden, vielleicht auch durch den Rat von Geschwistern. Danke. Amen.